Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir stehen heute wieder direkt vor dem Berlinale Palast am Marlene-Dietrich-Platz. Viele Premieren und Filmvorführungen hat es hier in der letzten Woche gegeben. Viele Filmschaffende und Gäste waren auf dem roten Teppich. Und jetzt machen sich gerade alle bereit für das große Finale, nämlich die Preisverleihung. Denn heute Abend werden die Bären verliehen. US-Regisseur Todd Haynes und seine Jury-KollegInnen haben entschieden, welche der 19 Filme den goldenen und die silbernen Bären bekommen. Im Augenblick liegt der rote Teppich noch so ein bisschen leer und verlassen da. Das wird sich bald ändern, denn ab 18 Uhr wird dann auch der Rest der Welt erfahren, wer die diesjährigen Preisträger sind. Vor diesem großen Abend nimmt sich für uns ein Jurymitglied noch die Zeit, zu uns in die Sendung zu kommen, die Kostümbildnerin Bina Deigeler. Und auch zwei weitere Wettbewerbsmitglieder sind zu Gast. Der Regisseur des sehr poetischen Films über das Exil Yunnan und die Hauptdarstellerin aus dem rumänischen Wettbewerbsbeitrag von Radu Jude. Und wir werden in dieser Sendung natürlich auch Bilanz ziehen, wie die erste Ausgabe unter der neuen Festivalchefin Trisha Tuttle so angekommen ist. Ja, wir sitzen hier mit direktem Blick auf den roten Teppich in unserem Bus vor dem Berlinale-Palast. Und so gegen 16.30 Uhr werden dann auch die ersten Gäste hier eintrudeln für die große Preisverleihung. Meine KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind hier jetzt bei mir im Bus. Wir haben 10 Tage Filme gesehen, viele Wettbewerbsfilme. Wir fragen uns natürlich, wer dann hier, wenn es mit dem roten Teppich losgeht, darüber flanieren wird, wer den goldenen und die silbernen Bären in Empfang nehmen wird. Aber erstmal interessiert mich, wie geht's euch so nach 10 Tagen?
Ja, super. Frühjahr hat angefangen. Die Sonne scheint, es ist warm. Und wenn ich gleich am roten Teppich stehe, kriege ich keine kalten Füße.
Ja, aber ich spüre schon das Festival in den Knochen. Die Augen sind auf Halbmast. Also es ist was passiert die letzten 10 Tage. Das kann ich nicht leugnen.
Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl von einem Marathon, wo es dann noch so ein paar andere Disziplinen gab, wie Eiskunstlauf mit dem Wetter, dann Hürdenlauf mit den politischen Situationen, die so reingegrätscht kamen. Aber wie es uns geht, ist ja nicht wirklich zentral. Lass uns sprechen, was das für ein Jahrgang war. Hat Trisha Tuttle denn für frischen Wind im Berlinale-Palast gesorgt? Das war ja jetzt ihre erste Ausgabe.
Würde ich auf alle Fälle sagen. Ich könnte das mal so zusammenfassen. Es ging ab auf der Leinwand. Also ich ging da jeden Tag immer wieder hin und ließ mich überraschen. Das war wie so eine Achterbahnfahrt. Also es gibt vielleicht nicht das eine Meisterwerk oder die herausragenden Filme, aber ich fand diese Bandbreite doch ziemlich eindrücklich, die sie zusammengestellt hat. Also der Wettbewerb war für mich wie so eine Wundertüte.
Und neben dem Wettbewerb hatte ich schon das Gefühl von einer unglaublichen Präsenz dieser Frau, auch einer Wärme. Ich habe 2, 3 Premieren gesehen, wo sie immer da war, immer offen war, aber auch wie sie den roten Teppich vor den Wettbewerbsfilmen bespielt hat, erinnerte mich an die besten Jahre von Dieter Kostlik, der dann wirklich so ein Gastgeber war. Hier haben wir auch eine Gastgeberin gesehen. Nicht alle Ziele hat sie, glaube ich, erfüllt. Also das Wiederbeleben des Potsdamer Platzes, sagen wir es doch, das ist nicht ganz gelungen, auch wenn sie viel probiert hat. Da sind noch viele Baustellen für sie zu lüften. Aber ich habe das Gefühl, die Berlinale hat jetzt wieder jemanden, der hier wirklich etwas reißen möchte, was versuchen möchte. Und das ist doch eine gute Nachricht.
Ich habe gelesen, da war die Rede von ihrer ruhigen Rockstar-ähnlichen Präsenz.
Ja,
und irgendwie
schön.
Trifft es so ihr ganzes Auftreten. Oder sehr souverän, sehr cool. Anke, du hast ja eben gesagt, dass die Filme so fast miteinander ja irgendwie im Dialog waren. Das ist meine Interpretation, du hast es etwas anders gesagt. Aber es war irgendwie schon so ein klug kuratierter Wettbewerb, oder? Und mit thematisch roten Fäden.
Ja, ich finde es ganz interessant. Wir haben ja 2 Filme zum Beispiel aus China gesehen. Da eine Dorfchronik, die 1980 rumspielt, Living the Land. Und dann ein Film, der in der Gegenwart spielt, wo es um die Überlebenskämpfe zweier junge Frauen geht. Die eine ist Stuntwoman, deshalb haben wir auch immer schöne Action-Einlagen. Und so unterschiedlich diese Filme doch auch sein mögen, es geht immer darum, wie Familien doch vom Kapitalismus ja richtig kaputt gemacht werden. Wie die Korruption da in China auch an der Tagesordnung ist und sonst was. Und das fand ich schon ganz interessant. Also das Politische ist im Privaten immer präsent. Mhm. Und so, finde ich, gab es immer wieder ähnliche Themen, die so ineinander übergingen.
Das Lustige ist, rückblickend würde ich sagen, dass selbst der Eröffnungsfilm, der mir jetzt künstlerisch nicht gefallen hat, schon zwei große Themen vorgegeben hat.
Du meinst Tom Tick, was Licht?
Tom Tick, was das Licht. Also zum einen gibt es ja diesen Jungen, der diese Liedzeile aus Queen Bohemian Rhapsody singt. Ist this the real life or is this fantasy? Wir hatten viele Filme, die auf dieser Balanceakt gucken. Wo ist das Fantastische? Wo ist die Realität? Und das zweite große Thema waren natürlich die Familien. Müttergeschichten, Vätergeschichten. Aber vor allem, glaube ich, auch der Blick auf die Kinder. Kinder als Symbol der Zukunft und die Frage, was für eine Zukunft überlassen diese Eltern diesen Kindern? Also dahingehend, ja, kuratiert, schon sehr smart, nicht zu offensichtlich, ja, ganz gut gelungen.
Und auch in einer unglaublichen stilistischen Bandbreite, oder? Mit einem leichten Trend zum Genrefilm.
Ja, würde ich auch sagen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also was wir da alles hatten, ich finde das dann auch interessant, dass Leute, also zum Beispiel der deutsche Regisseur Frederik Hambaleck mit seinem Was Marielle weiß, dass er versucht hat, ein Familiendrama mal anders zu erzählen, nämlich mit Fantasy-Elementen, dass die Marielle, das Mädchen, die 13-Jährige, auf einmal telepathische Fähigkeiten hat, weiß, was ihre Eltern den lieben langen Tag machen und spielt diese Informationen dann gegen die Eltern aus, kontrolliert die Eltern. Und da haben wir dann auch wieder so ein bisschen den Rückschluss zu Tom Tickwers Film. Hier ist es ja auch eine jüngere Generation, die sagt, meine Güte, wacht mal auf, ihr Alten. Wie habt ihr gelebt? Kommt mal raus aus eurem Eingerichtetsein. Also das finde ich ganz interessant.
Wir hatten ja auch diese beiden Mutter-Horrorfilme, kann man sagen, nicht wahr? Mhm. If I Had Legs, I Kick You von Mary Bronstein, über eine Mutter, die in ihrer Überforderung die Leinwand auch füllt, so eine Mischung aus Frau unter Einfluss und Requiem for a Dream, also ein Film, der dann wirklich einen an die Gurgel geht und nicht loslässt. Und auf der anderen Seite der österreichische Film Mother's Baby, eine europäische Variante des Mutterhorrors, nicht wahr? Auch so bildungsbürgerlicher mit Schubert-Untertönen auf der Tonspur. Auch das eine schöne Gegenüberstellung, hat auch den Wettbewerb, glaube ich, geprägt durch diese auch sehr präsenten Frauenfiguren, fast in allen Filmen, nicht wahr?
Aber das ist doch auch das Bemerkenswerte, dass die Regisseure und Regisseurinnen versuchen, wirklich uns zu unterhalten mit Dingen, die uns auch angehen. Also weg von dem klassischen Arthouse-Kino, ja, Drama oder sonst was, sondern sie lassen es eher lieber krachen. Also Mother's Baby von postnatalen Depressionen in Form eines Horrorfilms zu erzählen, das muss man erstmal bringen. Also auch mit dieser Tonspur und ohne, dass man die Frau und ihren Kummern vergisst.
Die Berlinale, klar, hat natürlich den Ruf, ein politisches Festival zu sein. Wie politisch war denn dieser Jahrgang? Vielleicht erstmal auf der Leinwand.
Ja, schon sehr politisch. Wir reden ja noch später in unserer zweiten Runde über den rumänischen Film von Radu Jude, der ja so ein Unwohlsein der ganzen liberalen, im Spätkapitalismus lebenden Menschen und Bürgerlichen gezeichnet hat. Wir hatten den Film, den Dokumentarfilm Timestamp aus der Ukraine, der uns ein Jahr lang geworfen hat in die Schulen und die Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, die im Krieg versuchen, so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Also auf der Leinwand war schon, und in den Nebenreihen brauche ich gar nicht erst anzufangen, ganz viel Tagespolitik. Ich hatte aber das Gefühl, dass sich nach außen aus unserer Festivalblase vielleicht dann doch nur gewisse Aussagen von gewissen Gästen vermittelt haben, was ich sehr schade finde.
Ja, das war auch wirklich sehr schade, weil es gab über 1000 Vorführungen und bei 2 Q&As, also im Anschluss nach einem Film, gab es dann diese pro-palästinensischen Äußerungen und die wurden dann wieder hochgeschrieben und alles. Dabei gab es wirklich auf der Leinwand, das hast du ja schon gesagt, Patrick, genug zu sehen. Und ich finde es auch noch interessant, es gab direkt politische Themen, die hast du aufgezählt, aber es wurde ja auch, ja, jetzt kann man es wirklich sagen, auch so banal es klingt, das Private ist politisch. Das haben ja auch die ganzen Familienfilme gezeigt, also eben mit der jüngeren Generation, die aufbegehrt. Oder auch so ein schöner Film von Richard Linklater, der uns mitnimmt, New York 1943, reden wir sicher später noch drüber, Blue Moon, aber da geht's ja auch auf einmal drum, was heißt es für die Kunst, im Krieg zu sein? Also kann die Kunst, muss sie dann nur unterhalten oder nicht?
Anke, du hast eben so beiläufig gesagt, dass diese beiden Vorfälle wurden hochgeschrieben. Also die Frage ist ja, wie ein Festival eine Plattform sein kann für politische Diskussionen. Aber gleichzeitig, wo beginnt die Verantwortung eines Festivals, politisch einzugreifen? Bei welchen Stichworten, bei welchen Schlagworten? Ich habe viel mit Leuten diskutiert im Laufe der Zeit und da war so häufiger die Meinung, ein Festival ist vor allem bietet die Plattform. Ein Festival muss sich nicht positionieren. Wie steht ihr dazu?
Ich finde, dass die Berlinale sich da ganz korrekt verhalten hat. Es gibt ja dieses eine Video von dem einen Q&A nach dem chinesischen Film Queer Panorama. Und man sieht ja, dass der Moderator auf der Bühne dann das Wort ergreift. Also der Moderator der Berlinale, Michael Stütz.
Genau, aber wir sollten vielleicht auch nochmal sagen, es waren sehr anti-israelische
Bilder.
Ja, wir wollen es jetzt auch gar nicht wiederholen, was da gesagt wurde. Und er hat dann nochmal betont, dass die Berlinale ein offener Raum ist, der aber keinen Platz hat für Diskriminierung und Antisemitismus. Und danach gab es dann wohl ein relativ friedliches Q&A. Also die Berlinale versucht schon zu deeskalieren in solchen Situationen. Reicht das?
Ja, ich
denke schon, weil was wäre das Gegenteil, dass man diesen Regisseur von der Bühne zerrt? Diese Bilder wollen wir dann auch nicht. Also wenn wir sagen, hier darf sich die Filmcommunity äußern und wir wissen doch, wie polarisiert die Filmcommunity ist, dann kann auch das Publikum, glaube ich, anfangen mitzustreiten. Zurück zu den Zeiten, wo Rainer Werner Fassbinder ausgebuht worden ist auf der Bühne. Man kann ja zeigen, dass man dagegen ist, aber ich glaube, so von vornherein alles verbieten und managen, das wird nicht funktionieren, nicht bei so einer riesigen Veranstaltung.
Anke Lewicke und Patrick Welinski mit einer Bilanz dieser ersten Festivalausgabe von Trisha Tatte, welche Filme eine Chance auf den goldenen und die silbernen Bären haben. Darum geht es dann später nochmal genauer. Das Thema Pflege und Pflegenotstand war hier bei der Berlinale gleich in drei Produktionen Thema. Einer davon ist der neue Film von Petra Wolpe, Heldin. Und das Gute, wenn Sie ihn hier bei der Berlinale nicht sehen konnten, der Film kommt am Donnerstag auch in die Kinos. Leonie Benesch spielt in Heldin eine Pflegefachkraft, Floria. Floria tritt am späten Nachmittag ihre Schicht in einem Schweizer Krankenhaus an und erfährt gleich, dass sich eine Kollegin krank gemeldet hat. Floria bleibt ruhig und lässt sich auf alle Patienten ein.
Sie sind Diabetiker, es ist sehr gefährlich, wenn Sie nicht essen.
Ja, ich weiß es ja schon.
Schön liegen bleiben, bis Ihnen wohler ist, ja? Ich will nicht, dass Sie mir umkippen. Und dass Sie dann auch trinken.
Mein Content-Ärztin.
Es gab noch einen Notfall und sie ist noch im OP. Aber danach kommt sie gleich hoch. Ich lasse nicht Ihren Blutdruck.
Ja, während sich Floria um einen Patienten kümmert, da türmen sich die anderen Aufgaben dann schon auf. Über die Länge der Schicht arbeitet sie sich Stück für Stück in den Zustand völliger Überforderung hinein. Ich habe Leonie Benesch zum Interview getroffen. Sie war vor kurzem ja erst in dem Drama September 5 über den Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 zu sehen. Und natürlich im deutschen Oscar-Beitrag Das Lehrerzimmer, in dem sie eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle spielt. Was das Lehrerzimmer und Heldin miteinander verbindet, beide Figuren sind irgendwann überfordert. Ob sie diese Parallele auch gesehen hat, als Petra Wolpe ihr schließlich das Drehbuch von Heldin geschickt hat, das war meine erste Frage an Leonie Benesch.
Ich glaube, dass gerade diese Parallele, die sich aufzeigt, Petra lange erstmal daran gehindert hat, mich zu fragen, ob ich vorsprechen möchte. Ich glaube, sie hatte ein bisschen Sorge, dass ich denke, es ist zu ähnlich im Lehrerzimmer. Und klar gibt es Parallelen. Aber für mich waren dann die Unterschiede und die Qualität des Drehbuchs dann doch ausschlaggebender. Und das ist ja doch, wo das Lehrerzimmer ein sehr intellektuelles, cerebral Ding ist. Also es sind ja alles mal, was wurde gerade gesagt, wie wurde es gesagt, wer nimmt es vielleicht wie auf. Das ist ja der Mindfuck. Und in Heldin ist Florian eine Figur, die unglaublich praktisch ist. Die hat keine Agenda. Die taucht auf und will eine gute Arbeit machen und hat eher sowas von einer Athletin. Also wir haben oft darüber gesprochen, dass sie so einen sportlichen Ehrgeiz hat, diese Schicht gut zu bewältigen. Und alles, was sie tut, ist immer nur, es ist praktisch. Und es war eine sehr physische Rolle. Es ging um die Handgriffe, es ging um den Gang hoch und runter wirbeln und den Pflegewagen und den Blutdruckwagen mitschleifen und so diese Sachen. Aber klar, so Frau unter Stress, das ist natürlich sehr ähnlich.
Und was ist es aber, wenn wir nochmal in die Rolle gucken oder in diese Figur gucken, warum baut sich dieser Druck eigentlich über diese Schicht auf?
Na, weil eine Person fehlt und sie und Florian nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Also das ist ja das Drama dieser Geschichte bzw. der Realität im Pflegealltag ist, dass Menschen nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können.
Genau, es ist dann so, dass sie schnell einen Patienten zum OP bringen muss, dann eine Antibiose muss sofort gemacht haben, ein Patient wartet auf das Gespräch mit der Ärztin und überall wird sie ja gleichzeitig gebraucht und man merkt ja eigentlich ja an, dass sie überall gleichzeitig sein möchte, aber sie behält trotzdem ja ihre Contenance. Ne?
Ja, aber das ist schon was, ich durfte Petra Wolpe, meine Regisseurin und Autorin und auch Judith Kaufmann, unsere Kamerafrau, und ich, wir durften im Krankenhaus mehrere Schichten mitlaufen und uns das anschauen. Und uns sind diese Menschen begegnet. Also es ist ja Teil des Berufs, Bilds, dass man an diesen Schicksalen teilnimmt, dass man die Menschen sieht und auch individuelle Bedürfnisse verspürt und darauf eingeht. Eine Person möchte, dass man sich ein Foto von dem Haustier anschaut, die andere möchte gerne Fakten und Zahlen, weil das nun mal ein Gefühl von Sicherheit gibt. Also Menschen sind ja wahnsinnig unterschiedlich und Teil des Berufs einer Pflegefachkraft ist auch diese zwischenmenschliche Komponente. Und das ist total besonders und ich glaube, das ist auch das eine, was wahrscheinlich oft nicht besonders gewürdigt wird. Das ist eine totale Kunst und essentiell für diesen Beruf. Und diese Menschen schaffen das, den Leuten das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Und leider ist es aber mittlerweile Realität, dass diese zwischenmenschlichen Gesten kaum mehr stattfinden können, weil die Zeit fehlt.
Das heißt, badet eigentlich Flora auch die Fehler des Gesundheitssystems aus?
Ja, auf jeden Fall.
Denn sie muss ja eigentlich auch immer professionell bleiben, obwohl sie ja eigentlich auch sagen könnte, ey, Entschuldigung, wir sind hier komplett unterbesetzt, ich kann mich nicht zweiteilen. Aber sie behält ja immer irgendwie, das ist ja auch ihr professionelles Ethos, ne? Einfach
ja,
genau. Ruhig zu bleiben.
Ruhig bleiben und gut gelaunt bleiben. Also das ist schon... Ja, aber wie gesagt, bei uns sind diese Personen auch begegnet, die das genau so machen.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl von so einer Pinballmaschine. So, wie sind Sie denn, da haben Sie in der Arbeit mit Petra Wolpe Ihre Haltung dazu erarbeitet?
Das war schon alles sehr genau, also es war ein unglaublich genau geschriebenes Drehbuch, weil das so genau konstruiert sein musste, um auch am Ende diesen Release zu haben und den Druck, der sich aufbaut. Das war natürlich auch, ich meine, es war alles Absicht, auch dass Floria ankommt und allein von vornherein hinterherläuft, weil sie kurz ihrem Kollegen hilft. Das heißt, sie ist von Anfang an set up to fail. Dass sie die ganze Zeit gut gelaunt bleibt und höflich, naja, die ganze Zeit, die längste Zeit, war schon auch ganz genau so reingeschrieben. Also ich meine, und klar, Petra und ich haben dann in unterschiedlichen Szenen natürlich öfter darüber gesprochen, ist es jetzt, wie hoch ist das Stresslevel hier, braucht es mehr Dampf oder vielleicht ein bisschen weniger, wo es, und mussten uns öfter daran erinnern, wo ist das jetzt im Bogen und so, und haben dann Unterschiedliches ausprobiert. Aber eigentlich war das sehr klar aufgeschrieben auch so.
Und wenn Sie sagen, Sie haben das dann besprochen, wo braucht es mehr Dampf, wo waren dann die Momente, wo Sie erarbeitet haben, okay, hier merkt man ja an, jetzt ist das Stresslevel geht nochmal hoch.
Es stammt ja oft aus der Realität, wenn Florian in einem Zimmer ist bei einem Patienten und sich um etwas kümmert und jemand anderes kommt rein oder sie weiß noch die zwei anderen Dinge, die eigentlich auch gerade seit einer halben Stunde erledigt sein müssten. Und dieser Patient oder diese Patientin braucht aber gerade einen Moment oder einen Blick auf das Foto von dem Haustier. Die Tatsache, dass sie das zulassen kann, zeichnet sie auch aus als sehr geeignete Fachkraft.
Und im Grunde, es wird verhandelt, wie viel Empathie ist überhaupt okay für eine Pflegefachkraft. Weil sobald sie sich zu viel auf einen Patienten einlässt und sich dann doch aufregt, dass eine Ärztin nicht kommt, dann geht es quasi auch schief. Also sie tut sich damit selber auch keinen Gefallen, oder?
Ja, sie steht für ihre Patienten ein, sie kämpft für sie. Das ist ja auch Teil des Dramas. Also das eine Drama ist, dass sie nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Und das andere ist, dass natürlich jeder Patient, jede Patientin, je später die Schicht wird, desto mehr versuchen sie auch Florian in ihrem Zimmer zu behalten. Weil natürlich ein Krankenhaus ist ein sehr einsamer Ort, vor allem abends. Und dann möchte man, oder das hat Petra auch absichtlich so geschrieben, ist, dass alle Patienten irgendwie versuchen, mit Ausreden und kleinen Wehwehchen Floria im Zimmer zu behalten, um nicht alleine zu sein.
Der Film hat jetzt hier Premiere bei der Berlinale, kommt dann ja auch ins Kino. Sie haben natürlich Erfahrung mit Festivals. Sie waren letztes Jahr in Venedig mit Tim Feberms Drama September 5 über das Münchner Olympia-Attentat. Sie waren mit Ilka Çatak's Das Lehrerzimmer bei der Berlinale. Das waren ja beides wahnsinnig erfolgreiche Filme. Lehrerzimmer ja sogar der deutsche Oscar-Kandidat. Nun sind Filme immer Kollaborationen, aber die Grundlage ist das Drehbuch. Im Nachhinein, haben Sie bei Filmen wie Das Lehrerzimmer und September 5 und jetzt auch hier das Potenzial schon gesehen oder hat Sie dann zum Beispiel der Erfolg von Das Lehrerzimmer doch dann schon auch überrascht?
Der Erfolg von Das Lehrerzimmer vor allem hat uns alle überrascht, weil wir den Film so lange fertig hatten und ihn keiner haben wollte. Das heißt, als er dann auf der Berlinale lief und dann so wahnsinnig schnell ausverkauft war, damit hat niemand von uns gerechnet. Und auch das Sony Pictures Classics, damit Michael Barker und Tom Burnett, dass die den so gut positioniert haben für die Oscar-Kampagne, das war der absolute Wahnsinn. Das hätten wir uns niemals vorstellen können. Aber natürlich, die Frage zum Drehbuch, natürlich sieht man Potenzial, also meine Agentin und ich lesen das und sagen, das ist hier interessant, das könnte aufgehen, das sind gute Leute, das ist ein gutes Team, aber es gibt keinen Garant dafür, dass sowas aufgeht. Man kann immer nur mit den Zutaten arbeiten, die man hat und sagen, das ist potenziell eine interessante Mischung. Und ich möchte Teil davon sein. No way of knowing.
Festivals wie dieses jetzt hier, diese und die internationale Aufmerksamkeit, die das dann auch bekommt, merken Sie das für jetzt im Nachhinein für neue Rollenangebote, gerade Filme, jetzt auch wie das Lehrerzimmer, die ja dann international so wahnsinnig viel wahrgenommen wurden?
Mit Sicherheit hat das Lehrerzimmer meine Karriere verändert, aber ich kann nicht genau sagen, was jetzt woher kommt. Also ich meine, durch das Lehrerzimmer und unsere Tourkampagne in den USA und jetzt dieses Jahr direkt mit September 5 war ich ja wieder auf Oscar-Kampagne in den USA und da habe ich dann schon gemerkt, dass viele der Award-Pundits und Journalisten und Leute innerhalb der Branche mich auf dem Schirm hatten wegen des Lehrerzimmers und ich wurde viel aufs Lehrerzimmer angesprochen in den USA. Also das merke ich schon, aber es ist ja gleichzeitig so, dass die Branche extrem am Struggeln ist und zwar nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in den USA. Die schauen ja auch alle gerade nach Europa rüber. Also ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt aufgrund was passiert ist. Ich weiß, dass ich bei anderen Leuten mittlerweile auf dem Radar bin, als ich es früher war, natürlich. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie 15 Drehbücher aus Hollywood auf dem Tisch liegen habe, weil Hollywood gerade selber, naja, halb abgebrannt ist und Amerika ein burning shit pile ist.
Das sagt die Schauspielerin Leonie Benesch. Sie spielt die Hauptrolle im Film Heldin, der hier bei der Berlinale in der Reihe Berlinale Special Premiere hat und am Donnerstag dann auch in die Kinos kommt. Ja, wir gucken hier aus unserem Berlinale-Bus direkt auf den roten Teppich des Berlinale-Palasts und der wird in 2 Stunden ungefähr schon ziemlich voll sein, denn dann geht's auch bald los mit der großen Preisverleihung mit den goldenen und silbernen Bären, die verliehen werden. 19 Wettbewerbsfilme hat die Jury unter dem Vorsitz von Todd Haynes gesehen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt eines der Mitglieder der Jury begrüßen darf, die Kostümbildnerin Bina Deigler. Guten Tag.
Hallo.
Ja, wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, wie Sie als 7-köpfige Jury entschieden haben. Wir werden es bald wissen und wir werden jetzt die Fragen, oder ich werde versuchen, die Fragen so zu stellen, dass Sie auch gut antworten können. Denn Sie dürfen natürlich noch nichts verraten. Es ist ja eine sehr diverse Jury im Sinne von unterschiedliche Länder, von Argentinien, China, Marokko, USA, Deutschland, unterschiedliche Gewerke, Regie, Schauspiel, Sie als Kostümbildnerin, eine Kritikerin. Wie haben Sie die Arbeit der letzten 10 Tage erlebt, gerade auch was diese unterschiedlichen Perspektiven angeht?
Es war unglaublich spannend. Es war wirklich eine Freude zu sehen, wie 7 Menschen ebenso international und so verschieden, weil ich zähle mich ja fast als Spanierin, dadurch, dass ich seit 40 Jahren in Spanien lebe, so verschiedene, interessante Gesichtspunkte haben können. Und sich dann darüber austauschen, drüber nachdenken und dann zu einem gemeinsamen Entschluss kommen. Also es war wahnsinnig interessant für uns und es war wirklich aufregend und ich habe es sehr genossen. Und natürlich auch dann die 19 Filme anzuschauen und so viel Kino geballt wieder erleben zu dürfen, das war einfach ganz toll.
Das ist ja auch eine interessante Perspektive, die Sie dann einnehmen. Denn in Ihrer täglichen Arbeit haben Sie zwar auch mit den unterschiedlichen Gewerken zu tun, mit den unterschiedlichen Perspektiven, aber wie bereichernd oder vielleicht inspirierend ist es auch für Sie künstlerisch gewesen, so viele unterschiedliche Filme auf so einer großen Leinwand zu sehen?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz toll, vor allem halt danach dann auch darüber reden zu können und diesen Austausch zu haben. Das ist es natürlich spannend, weil ich persönlich gehe natürlich ganz oft ins Kino. Also dem Moment, wo es meine Arbeit zulässt und ich nicht beschäftigt bin, gehe ich immer ins Kino, weil das mich natürlich interessiert und weil mir das total viel Spaß macht.
Klar, das klang jetzt so, als würden Sie sonst nicht gehen, aber es sind ja Filme, die ja auch miteinander sehr interessant in Dialog gegangen sind, weil es so viele unterschiedliche Genres waren und Also insofern dachte ich, hat man dann auch immer so ein bisschen den Blick als Kostümbildnerin auf den Film oder holen Sie sich dann da auch immer wieder raus und sagen, nee, also es geht jetzt auch wirklich um das Gesamte?
Also im Grunde achte ich nie aufs Kostümbild jetzt in erster Linie, sondern ich versuche immer einfach in die Geschichte reinzugehen und sogar auch den Film nur zu genießen. Ich versuche ihn wirklich als Zuschauer zu sehen. Und das fand ich schon etwas schwierig, wenn man halt praktisch weiß, man ist in der Jury, dann sieht man ihn vielleicht mit mehr professionelleren Augen, aber ich habe versucht, das nicht zu tun, sondern ich wollte wirklich, dass die Filme auf mich wirken, als ob ich ein ganz normaler Zuschauer wäre.
Und können Sie uns einen ganz kleinen Einblick geben darin, wie denn die Abläufe waren? Sie gehen ins Kino und haben Sie dann direkt dahinter darüber gesprochen, haben Sie sich mehrfach getroffen? Und welche Rolle hatte der Jurypräsident Todd Haynes dabei? War er der Moderator?
Also wir hatten unglaubliches Glück mit Todd Haynes, weil er hat teilweise moderiert. Und es war so, dass wir hatten halt mehrere Gespräche. Oftmals haben wir alle nach dem Film erstmal nicht geredet, weil jeder den Film auf sich wirken lassen hat. Und das war im Grunde das meiste, dass wir erstmal die Filme auf uns also wirken lassen haben. Und dann später gab es halt Zusammentreffen, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Und da war es schon toll, dass wir so einen unglaublich intelligenten und offenen Jurypräsidenten hatten, der uns, ja, es war dann einfach ein wahnsinnig herzlicher, interessanter Austausch.
Sie waren zusammen mit Ihrer Kollegin Inbal Weinberg auch bei den Berlinale Talents bei einer Veranstaltung, haben dort über Ihre Arbeit geredet. Also im Allgemeinen kann ich mir vorstellen, viele Menschen haben ein Bild so von dem, was Kostümbildner, Bildnerinnen machen. Aber was ist Ihnen wichtig an den Nachwuchs oder auch an die Allgemeinheit weiterzugeben über Ihren Beruf?
Also ich liebe natürlich meinen Beruf, er macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin ganz froh, dass ich den gefunden habe. Und ich finde, das Schöne an unserem Beruf ist, dass er unglaublich mannigfaltig ist. Gerade im Kostümbereich gibt es so verschiedene Arbeitsbereiche, dass das also sehr, sehr interessant ist und immer auch spannend und aufregend ist. Eher auf die Art und Weise, wie ich arbeite, ist er mit sehr vielen Reisen verbunden. Das muss einem natürlich gefallen, dass man halt oftmals lange Zeit nicht zu Hause ist und das dann mit dem Familienleben vereinbaren können. Aber es ist immer irgendwie spannend und interessant. Und was mich vor allen Dingen immer sehr bewegt, ist, das richtige Drehbuch zu finden, an dem ich mitwirken möchte, dass ich realisieren möchte und dann eben mit dem restlichen kreativen Team meine Arbeit zu verwirklichen.
Und Sie haben ja mit unglaublich vielen Teams und RegisseurInnen schon zusammengearbeitet, mit Jim Jarmusch, Steven Soderbergh, Oliver Stone, Wim Wenders, Pedro Almodovar. Wenn wir jetzt mal einen Film nehmen wie Tar von Todd Field, in dem Cate Blanchett eine Dirigentin spielt, die sehr darum bemüht ist, sich mit allen Mitteln in dieser kompetitiven Welt der klassischen Musik und des Dirigierens durchzusetzen. Wie wichtig ist es da für Sie als Kostümbildnerin, die Psychologie dieser Figur zu durchdringen, wenn Sie dann die Kostüme entwerfen? Also zusammen natürlich auch mit dem Drehbuch, klar, das Sie ja auch gleich studieren.
Ja, ich glaube, das ist genau unsere Hauptarbeit, gerade wenn man zeitgenössische Filme macht. Wenn ich an einem zeitgenössischen Film arbeite, dann ist das Wichtigste für mich, dass ich wirklich das Drehbuch und die Psychologie von den einzelnen Darstellern verstanden habe, dass ich da mit dem Regisseur darüber einstimme, welche Position jeder Darsteller hat und was er praktisch ausdrücken möchte und dann das eben in einer Anprobe mit dem Schauspieler über das Kostüm zu verwirklichen. Und das braucht meiner Ansicht nach sehr viel Einfühlsamkeit und Sensibilität und Offenheit, damit man da dann wirklich ein emotional wichtiges Kostümbild kreieren kann.
Sie haben gesagt, man geht in den Austausch mit dem Regisseur. Nun haben ja die auch häufig wahrscheinlich ihre eigenen Vorstellungen. Und Sie haben als einem der letzten Filme oder der letzte Film von Pedro Almodovar, The Room Next Door, auch da haben Sie das Kostümbild gemacht. Und er ist ja sehr bekannt dafür, sehr eigene Vorstellungen zu haben und sehr viel mit Farbe zu arbeiten. Nun geht es da ja direkt in dem Film speziell um das Thema Krankheit, Tod. Wie sind Verhandlungen mit einem Regisseur wie Pedro Almodovar?
Also ich hatte das Glück, dass ich ja schon vorher mit ihm gearbeitet hatte, bei Todo sobre mi madre und Volver. Und ich kenne natürlich seine visuelle Kinosprache, die wirklich ja sehr farbenfroh ist. Und ich wusste, dass es für mich ein Hauptthema sein wird, wie kann ich praktisch seine Farbenfrohheit in New York einbringen. In einem amerikanischen Film, wo ich auch mit amerikanischen Schauspielern arbeite, die natürlich von einer anderen Zeit, von einer anderen Situation kommen. Und wie kann ich das praktisch auf einen Nenner bringen, sodass alle, dass das Gesamtwerk dann wirklich funktioniert. Und das war unheimlich interessant. Und es gab aber dann auch einen Moment, wo wir einfach alle gesagt haben, also Julian Moore und ich und auch Inbal, es ist ein Almodovar-Film und es wird funktionieren. Seine Kidosprache ist so stark, dass es zusammenpassen wird und zu einem harmonischen Ende kommen wird.
Wahnsinnig spannend. Noch eine kurze, etwas banale Frage zum Abschluss. Wie viel Energie ist darin in die Entscheidung geflossen, was Sie heute Abend auf dem roten Teppich anziehen werden?
Von meiner Seite her, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich glaube, dadurch, dass ich immer andere Menschen anziehe, treffe ich da schnelle Entscheidungen. Und ich muss mich wohlfühlen. Und ich hatte Glück, es gibt einen Designer, der mir gesagt hat, ich schick dir was.
Wir sind gespannt. Die Kostümbildnerin Bina Deigler, sie ist Mitglied der internationalen Jury unter dem Vorsitz von Todd Haynes und wird heute Abend den goldenen und die silbernen Bären mitverleihen. Herzlichen Dank, dass Sie vorher noch bei uns waren. Wir blicken auf die 75. Ausgabe der Berlinale zurück und einer der 19 Filme im Wettbewerb ist Yunnan. Yunnan erzählt von einem Schriftsteller um die 50, der in Deutschland lebt. Munir kommt aus einem nicht näher genannten arabischsprachigen Land, ist rastlos und bekommt keine Luft. Der Arzt kann nichts feststellen. Munir packt ein paar Sachen, darunter auch eine Pistole und reist mit der Fähre auf die Halliglangenäs an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. In dieser rauen Umgebung will er sich das Leben nehmen. In einer einfachen Herberge will er ein Zimmer mieten und trifft auf Valeska, gespielt von Hanna Schigula.
Okay, Munir. Ja, da. Hier ist kein Munir. Reservierungsnummer, bitte. Also Sie haben keine Reservierungsnummer?
Nein.
Ja, das tut mir leid, dann kann ich nichts für Sie tun. Das läuft hier so.
Kein freies Zimmer, sagen Sie?
Nein, sagte ich doch schon.
Ja, ziemlich lange geht es hin und her. Schließlich bringt Valeska Munir dann aber doch in einer etwas verfallenen Unterkunft unter. Mit ganz kleinen Gesten und Angeboten bringt Valeska Munir zur Ruhe, zu einigen kleinen Dialogen und irgendwann dann sogar zum Tanzen. Schöpfer von Yunnan ist Amir Fakhr Eldin, ein 33-jähriger Filmschaffender, der das Gefühl von Fremdsein und Exil quasi seit seiner Geburt kennt. Geboren in Kiew mit syrischen Eltern von den durch Israel besetzten Golanhöhen, der heute in Hamburg lebt. Ich habe Amir Fakhr Eldin vor der Sendung getroffen und ihn erst mal gefragt, wie er denn die Premiere des Films Yunnan auf der großen Leinwand erlebt hat.
What a big screen also. It's really, really beautiful.
Ja, und was für eine große Leinwand. Es war sehr emotional. Dazu kommt, dass ich den Film zum ersten Mal mit allen Schauspielern und den Produzenten zusammen gesehen habe. Manche von ihnen hatten den Film noch gar nicht gesehen. Also war es auch für sie sehr aufregend. Und dann noch das Publikum. Das war wirklich großartig.
Ja, es ist ein Film mit tollen Bildern, gerade auch für die große Leinwand. Im Film geht es auch um eine Suche nach der Bedeutung von Heimat und Exil. Und in Ihrem Fall ist das mit der Heimat und dem Exil ziemlich kompliziert. Sie haben einen syrischen Hintergrund, sind in der Ukraine geboren und leben heute in Hamburg. Haben Sie deshalb nicht nur einen Film gemacht, sondern gleich eine Trilogie in Angriff genommen?
Usually we connotate exile with movement.
Normalerweise verbinden wir das Exil mit einer Fluchtbewegung. Irgendjemand muss vor einem Krieg oder einer Krise flüchten oder wird gezwungen, einen Ort zu verlassen. In meiner Situation gab es keine Fluchtbewegung. Mich hat einfach der Ort, wo ich lebte, von meiner Familie und von Freunden in Syrien getrennt.
That happened in the 60s, in the Six-Day War in 1967.
Meine Eltern sind beide Syrer und kommen von den Golanhöhen. 1967 brach der Sechstagekrieg aus und die Golanhöhen gingen an Israel. Ich kenne Syrien also gar nicht. Meine Eltern haben in der Sowjetunion Medizin studiert, als ich geboren wurde. Ich habe in Kiew gelebt. Als die Sowjetunion zusammenbrach, war es für uns schwer, dort weiterzuleben. Daher gingen wir zurück auf die Golanhöhen. Ich habe dann dort gelebt, aber ich fühlte mich wie ein Fremder. Daher ist das Exil irgendwie mein Zuhause.
So my home is the exile itself, you know, it's exile, the home, not even me, which is this makes it like a complex situation and an inspiration. So I took this.
Das macht die Situation ziemlich schwierig und komplex, aber es ist für mich auch eine Inspiration. Ich tue mir nicht selbst leid und gebe auch nicht der Welt die Schuld. Ich führe mir die Situation vor Augen, denn sie ist auch etwas Besonderes. Deshalb mache ich diese Filmtrilogie. Der erste Teil handelt vom Fremden im eigenen Volk. Jetzt in Yunnan geht es um den Fremden unter anderen Fremden. Und im dritten Teil geht es dann um die Freiheit. Da blicke ich nicht mehr auf das Opfer, sondern ich gebe ihm jede Freiheit, ohne jegliche Grenzen. Und damit schließt sich der Kreis zwischen Exil und Heimat.
Haben Sie schon angefangen, an Teil 3 zu arbeiten?
Ja, yeah, I mean, the script is ready. Now we're in the hardest part, which is the finance.
Ja, das Drehbuch ist fertig. Jetzt geht es gerade um die Finanzierung. Ich freue mich auf den Film, auch um dieser Exilgeschichte jetzt einen Abschluss zu geben.
What I really love about Yunnan, was ich an Yunnan mag, ist, dass sie die Gefühle in Bezug auf das Exil, auf die raue Landschaft der Nordsee und der Halligen übertragen und mit der Landschaft verweben. War das von vornherein die Absicht, die Geschichte sehr visuell zu erzählen?
Yeah, I love aesthetics in general in art. So visually, I think visually, like I imagine, and I take sometimes inspiration from metaphors, perhaps.
Ich mag in der Kunst ästhetische Dinge und ich denke oft sehr bildlich. Als ich das erste Mal von Halligen hörte, dachte ich nicht nur, dass es ein toller Ort für einen Film ist, sondern dass es auch eine tolle Metapher für genau die Geschichte ist, die ich erzählen möchte. Es gibt dieses Phänomen von Land unter. Wenn das Land also bei der Flut vom Wasser bedeckt wird und es dann irgendwann wieder freigegeben wird. Und das ist doch genau das, was ich versuche, über die Beziehung zwischen dem Exil und der menschlichen Seele zu erzählen. Es geht um Untergang, Verlust und Rückkehr oder Wiedergeburt. Das sind sehr große und reichhaltige Elemente, die ich sehr passend für die Geschichte empfand.
Very rich elements that I found them perfect suiting the story I want to tell.
Munir geht nach seiner Ankunft auf der Hallig in eine Pension. Draußen ist fürchterliches Wetter. Er hat aber keine Reservierung. Valeska, die Frau an der Rezeption, sagt, ohne Reservierung könne sie nichts tun. Ist das etwas, was Sie selbst als typisch deutsch erlebt haben, dass man reservieren muss?
Auf jeden Fall, oder etwa nicht? Doch. Als ich das erste Mal mit meinem Produzenten auf die Hallig kam, wurde uns genau diese Frage gestellt. Haben Sie eine Reservierung? Man denkt sich, ein Ort, der so weit weg ist. Also wie Munir, der im Film auf Arabisch sagt, was? Hier am Ende der Welt muss ich reservieren? Er flucht etwas und ist auch ein bisschen respektlos gegenüber den Menschen dort. Es ist also nicht nur typisch deutsch, sondern es geht auch darum, dass der Kontakt zu anderen Menschen scheitert. Es gibt viele solcher Momente des Scheiterns im Film.
You know, so there are many failures to for connections in this film, and it's built on this a lot of it. And one of them is like just sometimes simply like this.
Es ist natürlich ein Scheitern, aber dann schaffen Munir und Valeska ja doch eine Verbindung aufzubauen. Georges Rabas spielt Munir. Er ist im Libanon ein sehr bedeutender und bekannter Schauspieler. Er spielt alles, von Comedy bis Drama. Warum war er die richtige Wahl für die Rolle des Munir?
Definitely, he's a great artist. He's really like a complete. Like he also writes, he directs, he even plays music. Really composes, incredible artist.
Er ist ein toller Künstler. Er schreibt, er führt Regie, er macht Musik. Er ist unglaublich. Normalerweise trägt er eine Brille, aber als er sie in einem Stück mal abnahm und ich seine Augen sah, war da eine große Traurigkeit. Ich schrieb damals an diesem Film und ich dachte, wow, diese Augen. Aber wie Sie sagen, Er macht auch Comedy, oft schwarzen Humor. Als ich mit ihm sprach, merkte ich ganz schnell, er ist ein Intellektueller. Uns beschäftigen dieselben existenziellen Fragen. Wir fühlen uns beide als Künstler, hinterfragen ständig alles. Und dieser Ansatz war großartig für Muniers Rolle im Film.
Ich habe die Comedy erwähnt, weil die Komik auch für den Film irgendwie wichtig ist, oder?
To break a little bit, definitely. Yeah, but I think that's like this were real moments.
Ja, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Die Stellen, an denen es auch mal lustig wird, kommen von innen heraus. Hannah Schigula und George kannten sich vorher nicht. Und da war nicht sofort ein Draht zueinander. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie sprechen verschiedene Sprachen. George spricht zwar Französisch, aber kein Englisch. Wir sprachen aber meistens Englisch am Set. Und so sehr ich es schätze, wenn sich hinter den Kulissen alle gut verstehen, fand ich diesen Abstand der beiden zueinander ganz gut.
Da Sie die Sprache erwähnen, ich habe mich am Anfang unseres Gespräches, als Sie über das Exil geredet haben, gefragt, welche Rolle für Sie eigentlich die Verbindung von Sprache und Exil spielt. Sie sagten, Sie hätten ja nie in Syrien gelebt, aber Ihre Eltern, nehme ich an, haben durchaus mit Ihnen syrisches Arabisch gesprochen. Und ich finde auch die Rolle der Sprache im Film interessant. Die Figuren reden zwar irgendwie miteinander, aber schon auf eine merkwürdige Weise, oder?
Sprache ist ein ganz wichtiges Element im Film. An einer Stelle verflucht Munir das Hotel auf Arabisch. Valeska versteht natürlich kein Arabisch, aber sie nimmt die Schwingungen des Gesagten wahr. Ich wollte zeigen, dass Sprache keine Hürde sein muss und dass wir uns trotzdem gegenseitig verstehen können, wenn wir es zulassen. Eine meiner ersten Inspirationen zu dem Film kam mir, als ich den Abschiedsbrief von Stefan Zweig las. Das hat mir das Herz gebrochen. Dieser Mann, ein Jude aus Österreich, ging nach London, fand dort aber nicht, wonach er suchte, auch nicht in New York. Schließlich ging er nach Petropolis in Brasilien, wo er sich sehr wohl fühlte. Er mochte die Menschen dort und sie mochten ihn. Aber er schreibt in seinem Abschiedsbrief: Ich kann es nicht ertragen, dass das Land meiner Muttersprache gerade in sich zusammenbricht. Er sprach hier nicht nur von Deutschland, sondern von Europa als Ganzem.
I can't bear that the land of my language is dissolving into itself. You know, I cannot bear with this anymore. Which is Europe. He was really referring to Europe a lot. And when I read that, I said, like, wow, this is universal.
Und als ich das las, dachte ich, ja, vielleicht vermisst er die Sprache. Manchmal versteht man nicht, dass vermeintlich kleine Dinge so wichtig werden können, wenn das Gewohnte plötzlich wegbricht. Das ist schwer. Die Zeit vergeht anders. Gefühle fühlen sich anders an. Exil gehört zu den schlimmsten Erfahrungen des Menschseins, weil der Verlust so überwältigend ist, fast unumkehrbar. Im Exil ist man von der Zeit abgeschnitten. Man ist in einer anderen Kultur. Man versucht, sich zurechtzufinden. Und wenn man dann tatsächlich in seine Heimat zurückkehren kann, ist man dort plötzlich ein Fremder. Das ist so, als ginge man mit seinen Gefühlen zum Geldautomaten. Man kriegt dafür nichts. Und deshalb, jeder Vertriebene auf dieser Welt hat etwas verloren und wir müssen uns um ihre Gefühle kümmern und sie unterstützen. Wir sind alle Menschen und sollten uns nicht gegenseitig abstempeln oder denen die Macht geben, die uns abstempeln.
We are all humans. It's ridiculous to label each other constantly and give the power to those who continue labeling us. So, yeah.
Der Regisseur Amir Fahreldin über seinen Film Yunnan, der hier im Wettbewerb der 75. Berlinale läuft. Ein Wettbewerbsfilm, der hier bei der Berlinale im internationalen Kritikerspiegel ganz weit oben rangiert, das ist Continental 25 vom rumänischen Regisseur Radu Jude. Radu Jude ist ja ein langjähriger Gast der Berlinale. 2021 hat er mit Bad Luck Banging or Loony Porn den Goldenen Bären gewonnen und vor 2 Jahren war er Mitglied der Jury. Jetzt ist er also zurück mit Continental 25, einem Film, der in Cluj spielt, der zweitgrößten Stadt und dem prosperierenden Zentrum Rumäniens. Im Zentrum des Films steht zunächst am Anfang ein Obdachloser, der streift tagsüber durch die Stadt. Abends schläft er dann im Heizungskeller eines Wohnhauses. Und eines Abends klopft es an seiner Tür. Die Gerichtsvollzieherin Ursula steht mit einigen Männern vor der Tür. Zwangsräumung. Eine Immobilienfirma hat Großes vor mit dem Gebäude. Ursula gibt dem Mann Zeit, damit er seine Sachen packt. Und als sie dann zurückkommt, findet sie ihn tot vor. Er hat sich am Heizkörper erhängt. Ursula ist schockiert und muss im Laufe des Films damit umgehen. Das ist so ungefähr die Ausgangslage des Films. Und ich freue mich sehr, darüber nun mehr mit der Hauptdarstellerin selbst sprechen zu können, mit Esther Topper. Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Freut mich, hier zu sein.
Vielleicht sollten wir erstmal kurz erklären, warum wir das Gespräch auf Deutsch führen können, denn das ist Ihre Muttersprache neben Ungarisch und ich sollte erwähnen, Sie sprechen auch ungefähr noch gefühlt 7 andere Sprachen neben Rumänisch, aber vielleicht kurz zu Ihrer deutschen Muttersprache.
Ja, also ich komme ja aus Siebenbürgen und ich bin 2003 nach Deutschland gekommen, um Schauspiel zu studieren. Und seitdem wohne ich eigentlich offiziell in Deutschland. Quarantäne hat mich bei meiner Mama erwischt. Ich bin mit meinem Sohn nach Siebenbürgen gefahren. Ich hatte eine Rolle in einer deutsch-ungarisch-rumänischen Koproduktion, Theater. Aber wir konnten das Stück nie aufführen wegen Corona. Und dann habe ich gesagt, ich studiere jetzt mal Regie, da ich das schon immer wollte und da ich jetzt eingesperrt bin und mein Puppentheater in München zugemacht hat. Und genau, also.
Und dann kamen gleich 2 Produktionen mit Radu Jude. Einer eben jetzt hier Continental 25. Der Film, wie ich erwähnt habe, spielt in Siebenbürgen in Cluj. Und der Umstand, dass Ursula den Obdachlosen rauswirft, hängt ja auch damit zusammen, dass gebaut werden soll. Das greift auch eine sehr reale Entwicklung auf, denn die Stadt boomt, oder?
Ja, diese Stadt ist eine ganz kluge Entscheidung von dem Regisseur, dass es gerade in Klausenburg oder Cluj spielt, weil das war zum Beispiel in Klausenburg, Cluj, war das erste ungarische Theater überhaupt, also das älteste, das jetzt ein rumänisches Nationaltheater ist. Und es gibt viel mehr Geld in Cluj als in anderen Städten in Rumänien, wegen der Boom der IT-Industrie. Mhm. Aber gleichzeitig wird es auch total verrückt gebaut, ohne irgendwelche Regeln zu berücksichtigen. Und neben der Stadt gibt es eine unglaublich große, ein großes Müllhaufen, wo Leute, die zwangsgeräumt werden, weil es keine Sozialwohnungen mehr gibt, die werden einfach dahin platziert. Und ich habe selbst mit Kindern von dort gearbeitet, also Kunstprojekte mit denen gemacht. Und ich finde das eine sehr gute Entscheidung, weil in der Zukunft werden auch andere Städte sich in diese Richtung wahrscheinlich entwickeln.
Ja, nun spielen Sie ja die Hauptfigur, die Gerichtsvollzieherin, die den Obdachlosen rauswirft. Man könnte sagen, naja, die macht ja nur ihren Job. Sie kann nichts für das Schicksal dieses Obdachlosen. Aber Ursula kann nicht einfach loslassen. Sie fühlt sich irgendwie schuldig. Können Sie die Entwicklung beschreiben, die die Figur psychisch durchmacht?
Eigentlich ist sie eine sehr gute, sie möchte ein guter Mensch sein. Sie denkt, ich glaube, sie ist sehr links eingestellt, aber gleichzeitig ist sie aber auch gläubig. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie versucht es irgendwie allen recht zu machen, aber am Ende tut sie wirklich nichts. Und ich empfinde das als eine sehr starke Kritik an linksdenkende Menschen, weil auch wenn alles richtig gedacht wird,
muss man mehr Vision haben, glaube ich.
Weil die kleinen Sachen, die sie dann macht, irgendwie hier eine Spende, da eine Spende, eigentlich auch nur kleine Pflaster auf eine triefende Wunde sind und auch mehr für sich selbst als für die Gesellschaft wirklich, oder?
Natürlich, man kann auch niemanden retten. Man muss politisch denken und natürlich ist es gut, Müll zu trennen und so weiter und so fort, aber es reicht nicht.
Radu Jude ist ja bekannt dafür, dass er in seinen Filmen immer sehr viel von der rumänischen Gesellschaft oder von Gesellschaft miterzählt. In dem Fall jetzt, so würde ich sagen, von den Kollateralschäden der neoliberalen Entwicklung ohne soziale Absicherung. Inwieweit schwingt es beim Drehen mit ihm für Sie als Schauspielerin mit oder ist dann die Ansage von ihm eher, dass Sie ganz, ganz nah an der Figur bleiben?
Erstens hat er dieses Drehbuch mir erst nach und nach Szene für Szene gezeigt und er hat eine sehr, sehr klare Vorstellung von der Figur gehabt und auch eine Brechtsche Herangehensweise. Also, man kann mit ihm wirklich zusammen spielerisch arbeiten, aber er steht überhaupt nicht auf Improvisation. Mhm. Und er ist wirklich, man muss Komma und haargenau den Text und in dem Rhythmus auch sagen, wie er das möchte. Deshalb ist es auf jeden Fall, auch das mit den anderen Schauspielern zum Beispiel nicht so viel geprobt haben. Also es waren teilweise ein oder zwei Takes für jede Szene und auch 12, 13 Szenen am Tag. Und wir haben das in 10 Tagen gedreht.
Mit einem iPhone auch, also kann nicht mit aufwendiger Technik. Wie ändert das nochmal die Arbeit?
Es beschleunigt natürlich alles, weil man hat immer mehr Zeit, wenn man darauf wartet, dass das Licht eingestellt wird und so weiter und so fort. Und hier war das wirklich ratzfatz. Also ich habe mich schon im Sommer vorbereitet mit Text und so. Und dann musste ich einfach nur, springen.
Ihre Figur stammt ja auch von der ungarischen Minderheit ab. Inwieweit fügt denn das nochmal ein weiteres Level in der Geschichte hinzu?
Ich finde das total gut, weil es öffnet nochmal Themen, wo ich gedacht habe, vor diesen letzten rumänischen Wahlen, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist, wie das in dem Drehbuch steht, dass Radu da ein bisschen, das halt ein bisschen vielleicht nicht übertreibt, aber ja, also dass ich meine persönliche Erfahrungen waren nicht so, so schlimm. Also ich habe natürlich sehr viele Freunde, die Rumäner sind und ich habe mich auch nie wirklich zu Hause gefühlt, aber trotzdem habe ich mich auch nicht in Gefahr gefühlt. Und seit diesen Wahlen hat man mich zum Beispiel in der Sauna öfters angesprochen, dass ich bitte hier nicht Ungarisch sprechen soll, weil wir in Rumänien sind. Ja, also er hat wirklich dadurch, dass eine ungarische Gerichtsvollzieherin einen Rumänen zwangsräumt, hat er nochmal einen sehr guten Boden geschaffen, eine sehr gute Situation, dass all dieses Rassismus und alles rauskommt.
Und wir sind alle sehr gespannt, wie es heute Abend ausgehen wird bei der großen Preisverleihung. Ein Film, der wirklich im Kritikerspiegel ganz, ganz weit oben ist, Continental 25. Und Esther Tompa ist die Hauptdarstellerin in dem Wettbewerbsbeitrag. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke sehr.
Ja, jetzt geht es zum Schluss unserer Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur am Tag der Preisverleihung bei der 75. Berlinale zur Sache. Jetzt spielen wir heiteres Bärenraten. Also welcher Film wird als bester ausgezeichnet, bekommt das goldene Bärchen? Wer bekommt den silbernen Bären für die beste Regie? Welche schauspielerische Leistung wird bedacht? All die Preise vergeben wir jetzt schon mal. Das wird nachher sich so auch einlösen. Nein, natürlich nicht. Ich begrüße jetzt wieder Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, also wir können ja vielleicht mal anfangen mit dem internationalen Kritikerspiegel. Da ist eindeutig der Favorit Blue Moon von Richard Linklater. Ein Film, der in einer New Yorker Bar spielt. Im Jahr 1943 am Tresen sitzt der Songwriter Lawrence Hart, gespielt von Ethan Hawke. Wir bewegen uns den ganzen Film über nicht aus der Bar raus. Dafür kommt das Leben hinein. Schriftsteller, Schauspieler, vor allem der ehemalige Kunstpartner in Crime, der Komponist Richard Rodgers, der gerade sein Erfolg des Musicals Oklahoma feiert.
ein Film mit irrsinnig pointierten Dialogen, in dem es sowohl um Kunst geht, als auch um Freundschaft und Liebe. Also ich muss sagen, es ist mein Favorit. Wie ist es euch mit Blue Moon ergangen? Und wird der eine Chance haben?
Ja, also ich muss hier völlig zustimmen. Also ich war auch hin und weg von diesem Film. Er hat mich mit dieser Melancholie dieses Abends gepackt. Und was ich sehr schön finde, wie immer bei diesem Regisseur Richard Linklater, geht es ja um Zeit. Er hat diesen Film, also dieser Abend spielt ja in Echtzeit sich vor uns ab, aber es geht auch um die Zeit, die diesem Lawrence Hart zwischen den Fingern zerrinnt. Wir wissen ja, er wird bald sterben. Und er nutzt nochmal einmal diesen Abend, um alles zu sagen, was er schon immer sagen wollte. Und wie diese Dialoge sein Leben erzeugen und wie Ethan Hawke das spielt mit kleinen Anekdoten, wie er das erzeugt. Das ist halt der große Zampano und dann ist er wieder ganz klein. Ein Mann, der die Schönheit liebt, der sich im ästhetischen Taumeln hingeben wird. Und das alles zwischen dem leichten Klackern von Whisky- und Gin-Gläsern mit einem kleinen Klavier im Hintergrund. Also ich wünsche diesem Film auf jeden Fall Preise heute Abend. Ob es der größte wird, weiß ich nicht.
Ja, ich hätte auch gerne an dieser Bar Platz genommen. Ich glaube, ich hätte mich da auch gut gemacht. Aber was ich wirklich so toll finde, ist eben, wie Ethan Hawke einfach als Schauspieler wirklich, es ist keine Imitation, sondern eine Interpretation dieser Melancholie. Und ich meine, jeder Satz sitzt da und sagt ja auch so viel. Alleine Liebe. Einer liebt, der andere lässt sich lieben. Mhm. Und wenn Lawrence Hart das sagt, dann spürt man eben genau, dass er immer derjenige war, der geliebt hat. Und das finde ich so schön. Oder wie dann auch Bezüge auf Casablanca gemacht werden. Also das Kino der damaligen Zeit ist auf einmal auch präsent. Das hat mir auch alles so gut gefallen und alles in so schöner Beiläufigkeit.
Ein Musical nur mit Worten, nicht gesungen. Sehr schön, wirklich.
Mit Worten. Es gab ja überhaupt so ein paar Filme, die sehr dialoglastig waren. Ne? Also wo irgendwie so sehr das Wort im Zentrum stand. Dazu gehört, würde ich sagen, auch der Film Dream, Sex, Love, Teil einer Trilogie des norwegischen Filmemachers Dag-Junger Johan Haugerud. Da geht es ja grob gesagt um eine 17-Jährige, die sich verliebt, darüber aber verwirrt ist, alles aufschreibt, was dann die Mutter und Großmutter entdecken. Dann, da gibt es irgendwie so, finde ich, so ein interessantes Austarieren von Beziehung der Generation und auch dem eigenen Kunst schaffen. Wie schätzt ihr den ein? Was hat der für eine Chance heute?
Der Regisseur ist ja eigentlich Bibliothekar. Und ich finde, dass das Literarische, diese literarische Welt sich in dieser ganzen Trilogie wunderbar sagen. Ich glaube, was man vermitteln muss, für alle, die den Film nicht gesehen haben oder die Trilogie nicht kennen, er erzeugt ja eine andere Welt. Das ist eine Welt, wo es in der Form keine Konflikte gibt. Oder wenn ein Konflikt entsteht, zum Beispiel wenn die Mutter sich wundert, oh, die Tochter hat sich verliebt in ihre Lehrerin, dann führt das nicht irgendwie zu Ärger oder schreit keiner. Die Konflikte in dieser Welt werden von den Figuren genutzt, um sich selber nochmal kennenzulernen, um sich zu reflektieren. Das ist, viele haben den Vergleich zum norwegischen Wollpullover gemacht. Das ist auch ein Kino, das sehr warm ist, ja, sehr zärtlich. Das muss man ihm schon lassen. Das ist eine sehr eigene Handschrift.
Ja, vor allen Dingen ist der Film unheimlich klug konstruiert. Dadurch, dass eben die 17-Jährige ihre Erfahrungen schon niederschreibt, literarisch verarbeitet, gibt es schon mal eine Verschiebung. Dann hat man auch immer ihre Off-Stimme die ganze Zeit. Da ist eine Verschiebung zum Bild da. Also es gibt die ganze Zeit unheimlich viele Perspektiven. Und das Tolle ist ja, dass sie so eine präzise Sprache hat. Und dadurch wird so die Einmaligkeit ihrer Liebe, der Gefühle einfach nochmal so präsent. Ich meine, das ist ja eine Geschichte, oh, wir waren alle einmal verliebt. Aber wie das so erzählt wird mit ihrer ureigenen Sprache, dadurch finde ich, kommt die Liebe nochmal anders auf die Leinwand und wir lieben doch auch ein bisschen mit ihr.
Welche Chancen, meint ihr, hat der Film unter einem Juryvorsitz von Todd Haynes?
Es gibt ja diese Wärme in diesem Film, die ihm vielleicht gefällt. Der Film, das haben wir schon am Anfang in unserem ersten Take besprochen, er hat ja auch durchaus was Magisches. Es gibt ja so Tanzszenen, die dann plötzlich kommen. Aber er ist ja schon verankert in einer Welt, die auch sagt, wir können auch anders miteinander umgehen. Dahingehend vielleicht, also ich kann mir auch die junge Darstellerin vorstellen, die macht das ja wunderbar, wie sie das spielt.
Ja, aber es ist kein Melodram und Todd Haynes hat immer so einen Hang zum Melodram. Stimmt, also der Konflikt wird ausgetragen und alles.
Es waren ja so ein paar Stammgäste im Wettbewerb, aber auch einige Newcomer. Meint ihr, die Jury könnte auch vielleicht Ausschau halten nach neuen Talenten? Und wer wäre es da vielleicht?
Ja, vielleicht der brasilianische Film, der ist doch auch ganz oben im Jury-Grid, The Blue Trail. Und den muss ich sagen, das ist so einer der Filme, der auf sehr schöne Art und Weise doch von einem Thema gesprochen hat, was uns alle angeht, nämlich die Überalterung unserer Gesellschaften. Wir lernen diese 77-jährige Theresa kennen, die möchte noch was vom Leben haben, aber als Seniorin wirst du in Brasilien, also es spielt in der nahen Zukunft, einfach in so eine Kolonie abgeschoben. Und was macht sie? Sie haut einfach ab und dann geht ein schönes Roadmovie los per Boot entlang des Amazonas und sie schießt die Schmugglern an, einer Nonne, die nicht gläubig ist und Bibeln verkauft. Und ich finde, diese Bilder haben so eine tolle Freiheit. Der blaue Himmel, die kreischenden Vögel, alles, der ruhige Lauf des Amazonas. Eine Freiheit, die ihr eigentlich nicht zugestanden wird. Und so bekommt sie eine tolle visuelle Rückendeckung für ihre Selbstbehauptung, für ihre Expedition.
Ja, aber bei Regisseuren, die gerade erst anfangen, müssen wir, glaube ich, die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge erwähnen. Zumindest Marielle Weiß von Frederik Hambalek und Eldin haben wir ja gerade gehört in der Sendung für seinen Film Yunnan. Das sind doch zumindest Stimmen, die für das deutsche Kino noch ungewöhnlich sind, die anfangen, die was probieren, die mit Skizzen arbeiten oder mit großer mythologischer Überhöhung wie in Yunnan. Einen dieser Stimmen auszuzeichnen, in irgendeiner Form, ich sage ja nicht, dass es der Hauptpreis sein muss, fände ich schon interessant und wichtig, um auch zu zeigen, dass die Idee von Trisha Tuttle, ein anderes deutsches Kino auf das Podest des Wettbewerbs zu heben, auch belohnt wird dadurch.
Und was ist mit den Stammgästen, wie Radu Judo und dem Südkoreaner Hong Sang-soo?
Beide Filme, muss ich sagen, haben mir außerordentlich gut gefallen. Zu Radu Judo muss ich sagen, ich weiß nicht, wie dieser Mann das macht, aber das ist wirklich einer der hellsichtigsten politischen Köpfe, die wir im europäischen Kino haben. Wir haben ja seine Hauptdarstellerin gerade gehört. Also wie dieser Film alles zusammenbringt, Raubtierkapitalismus, unsere eigene Ignoranz gegenüber der Welt, dass wir für Gaza und für die Ukraine spenden, aber der Obdachlose in der U-Bahn, der widert uns an. Was soll das? Also ich habe mich häufig selbst erwischt gefühlt bei diesem Film. Das ist ein Filmemacher, der allein deshalb immer wieder, er hat ja auch schon so viele Bären, soll er noch einen bekommen, hätte ich kein Problem. Ja,
aber was ich so toll finde, dass Radu Judo und Hong Sang-soo eigentlich auch Beispiele dafür sind, dass man aus nichts große Filme machen kann. Also Radu Judo hat mit dem Handy ohne Beleuchter gedreht und Hong Sang-soo ist ja auch immer so und trotzdem geht es um so viel. Also ich erkenne mich auch bei Hong Sang-soo so wieder. Es geht darum, dass ein junger Mann das erste Mal mit bei ihren Eltern ist und allein wie der Vater schon ihm die Hand drückt, ein bisschen zu kriegen. Da wird schon das Revier mit abgesteckt. Und dann wieder diese tollen beiläufigen Dialoge, wo trotzdem immer so viel verhandelt wird, während der junge Mann da geprüft wird. Der ganze Leistungsdruck in Korea, was man alles so schaffen muss, Dichter darf man nicht sein. Also da ist so viel drin in dem Film.
Und wir haben jetzt schon über so viele gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig, mich für einen Goldenen Bären zu entscheiden, wenn ich jetzt Todd Haynes wäre, wenn ich Jurypräsidentin wäre. Wie geht's euch? Gibt es bei euch einen, der wirklich herausragt?
Also das heißt ja schon, dass dieser Wettbewerb jetzt nicht unterirdisch war und dass es weniger Ausfälle gab. Man muss schon sagen, es gibt unterschiedliche Varianten, wie man die Filme anordnen könnte preislich. Ich kann nur sagen, wie es mir in diesem Jahr ging, in einem Wettbewerb voller Filme mit magischem Realismus tendierte ich lustigerweise eher zu den Filmen, die das nicht so bedient haben. Also der Hong Sang-soo oder der Radu Judo. Ich habe mich da stärker angesprochen gefühlt. Deshalb würde ich eher, sagen wir mal, die Filme nach vorne schieben, die einen klaren Blick auf die Gegenwart hatten. Aber ich weiß nicht, wie es Anke ging. Also ich bin für Radu, will ich an dieser Stelle sagen.
Für mich, falls es noch nicht klar geworden ist.
Für mich ist es wirklich schwierig. Also ich habe mich in der Bar bei Blue Moon sehr wohl gefühlt. Also so ein bisschen so intellektuelles Geschäker mit einem Dry Martini. Aber ich würde auch gerne auf dem Amazonas mal fahren und diese Expedition machen. Also,
da sehe ich dich auch übrigens. Ja, das ist ein Film, wo ich mir auch Anke vorstellen kann.
Danke.
Okay, wir werden schauen, wer dann letztendlich die goldenen und den goldenen und die silbernen Bären bekommt. Wir wissen, ist nach 18 Uhr, da beginnt dann nämlich die Preisverleihung. Und bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur gibt es die Preisträgerstimmen und dann auch eine Einordnung nach 23 Uhr in Fazit. Wir verabschieden uns und wir, das sind Anke Lewicke, Patrick Wilinski und Susanne Burg. Und nach den Nachrichten kommt hier die Echtzeit. Viel Spaß damit.